Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir sagen jeden Tag x-mal Hallo und genau gleich viele Mal Ciao. Mach's gut. Tausendfach verabschieden wir uns im Laufe unserem Leben. Kleine Abschiede und grosse. Vom Traumjob, dem Partner, den Kindern. Gewöhnen an all die Abschiede, die wir uns aber nicht. Abschiede sind schwer auszuhalten. Warum eigentlich? Und gibt es einen Weg, wie man es schafft, loszulassen, ohne bitter zu werden? Wir treffen Menschen, die sich von Ideen, dem Traumjob und vom Partner verabschiedet haben. Freiwillig und unfreiwillig. Eine Sendung übers Loslassen in der Inputserie zu den grossen Fragen vom Leben. Am Mikrofon Caroline Türkauf.
Abschied nehmen ist etwas, was einem jeden Tag, in jedem Moment begegnet.
Solange wir von jemandem etwas wollen, ist es etwas schwierig, sich zu verabschieden. Und auch wenn das nur für eine kurze Zeit ist.
Ich glaube, ein Abschied von was auch immer, der kann sich so ein bisschen anbahnen. Aber bis man da drinnen ist und dann das wirklich entschieden hat, das, ich glaube, ist wirklich ein Prozess.
Dass man nicht mehr so viel Zeit hat. Dass man nicht mehr sagen kann, ja, nur, also, das überleben wir auch noch. Das finde ich eine schwierige Situation.
Ich glaube, man genießt einfach vor allem die schönen Momente ein Stück weit bewusster. Also es wird einem in diesen Situationen einfach bewusst, wie vergänglich vieles ist.
DRS3 Input.
Unser Leben ist ein grosses Abschiednehmen. Als Kind nimmt man Abschied von kleinen Sachen, zum Beispiel der Ballon, der wegfliegt. Wir nehmen Abschied von der ersten grossen Liebe, von den Lieblingsturnschuhen, die langsam aber sicher auseinanderfallen, von den Vorstellungen vom Traumjob und am Ende nehmen wir Abschied vom Leben selber. Weil ohne Abschied entwickeln wir uns nicht weiter. Und trotzdem fallen uns die allerwenigsten Abschied einfach. Auch nicht dem Psychologen Hans-Jürg Zneu, der als Trauerbegleiter Experte in Sachen Abschied ist.
So Abschied nehmen ist etwas, was den Menschen grundsätzlich schwerfällt, denke ich. Also mir fällt es schwer. Es gibt so die klassische Szene am Bahnhof, oder? Man wartet eigentlich, dass der andere jetzt weggeht, aber er ist immer noch da und es ist ein unangenehmer Moment, wo man einander noch sieht und dann gleich irgendwie schon weiss, dass man sich in 2-3 Minuten nicht mehr wird sehen. Und das sind so Momente, die schwer sind, auszuhalten. Und das ist auch mit der Trauer so, es ist schwer auszuhalten.
Abschied machen uns allermeistens traurig. Darum reden wir selten über das Abschiednehmen und die Trauer, die damit verbunden ist. Sondern lieber über das, was nach dem Abschied kommt. Das Neue, was erst durch einen Abschied möglich geworden ist. Nur das, was nachher kommt, kommt besser, wenn man sich auch wirklich Zeit für einen Abschied genommen hat. Input stoppt darum dort, wo wir sonst lieber weiterhasten. Wir steigen aufs Karussell vom menschlichen Abschiednehmen. Treffen Eva Meier. Die 55-jährige Frau mit den warmen, dunklen Augen hat schon viele Abschiede hinter sich. Der Abschied von ihrer Mami, wo sie ganz klein war, weil sie Mami nicht für sie schauen konnte. Von der Jugend, der Abschied von ihrem Mann, von ihren Kindern, wo sie erwachsen worden sind. Der Abschied von ihren Kindern, von ihrem 21-jährigen Sohn und der 24-jährigen Tochter, ein biologischer Abschied eigentlich, der ist ihr bis jetzt am leichtesten gefallen.
Abschied nehmen von den Kindern, das ist oft ja auch noch gekoppelt von einem Lebensabschnitt, den man zusammen verbracht hat, der vielleicht nie mehr so kommt, aber wo man weiss oder hofft, es kommt dafür wieder etwas Neues, also auch ein Neubeginn. Ich halte das immer mit dem kurzen Sprichwort, gerade was Kinder anbelangt, man soll ihnen Wurzeln geben, wenn sie klein sind, und Flügel geben, wenn sie gross werden. Und das ist aber auch, denke ich, für uns kann das ja eben auch wieder einen neuen Lebensabschnitt anfangen, wenn man sie loslässt.
Loslassen, aber dann auch wieder treffen nachher, dass das wie dann gemeinsam, jetzt bezogen auf ihre Kinder, dass es nachher gemeinsam weitergeht, einfach in einer anderen Konstellation, nämlich dass Kinder nicht bei ihnen wohnen. Aber man dort wird zusammen das Neue dann starten.
Richtig. Und da kann dann auch wieder ganz viel neues Gutes entstehen, was vielleicht im Laufe der Jahre, von zwischen 20 und 25 Jahren, denke ich, ist das heute in normalen Familien, ist man zusammen. Man reibt sich, also man hat Freude, man trauert, man streitet. Man reibt sich sehr in dieser Zeit. Und es ist dann vielleicht auch so, dass sich beide freuen, wenn man sich mal ein bisschen loslässt, trennt. Eben in der Hoffnung oder sogar in der Gewissheit, es kommt etwas Neues in einer anderen Art. Es entsteht etwas Neues. Man kann sich wieder auf neue Abenteuer gemeinsam machen, wo man vielleicht vorher gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt hat, vielleicht nicht einmal mehr richtig Lust, weil man sich so sehr gerieben hat.
Abschied auf Zeit können also auch für unsere Beziehungen heilsam sein. Es ist darum ein hoffnungsvolles Abschied nehmen, wenn man loslässt. Viel schwieriger sind die Abschiede, wo keine Hoffnung mitschwingt, weil man definitiv loslassen muss. Eva Meier hat viel zu sagen zum definitiven Abschied nehmen. Und sie erzählt uns von dem Abschied, wo ihr Leben bisher am meisten geprägt hat. Der Abschied von der Beziehung zu ihrem Mann und damit auch der Abschied von der Familie. Im Gegensatz zu den Kindern, die sie loslassen musste, also quasi unfreiwillig erziehen musste, hat sie ihren Mann und damit auch ihre Familie freiwillig verloren. 18 Jahre lang war die Arzthilfe in Kyrote. Der Prozess des Abschiednehmens hat 15 Jahre gedauert. 15 lange Jahre.
Das war der schwierigste Abschied. Obwohl es auf eine Art ein gewollter Abschied war, aber trotzdem der schmerzvollste Abschied.
Warum war es so schmerzvoll, wenn Sie den Abschied eigentlich wollten?
Ich denke, es hängt damit zusammen. Man kennt sich sehr, sehr lang, manchmal jahrzehntelang. Man hat zusammen Freude, Leid durchgestanden. Man hat viele Erlebnisse gemeinsame gehabt. Und dann sicher etwas ganz Wichtiges sind Kinder, gemeinsam Kinder wollen. Gemeinsam, mehr oder weniger gemeinsam Kinder aufgezogen. Es hat einem auch Geborgenheit gegeben. Man hatte eine Aufgabe im Leben. Auch Heimat. Ich wusste, wo ich hingehöre. Und das bewusst einzuleiten, den Abschied, bewusst zu verlassen, also das war für mich sehr schmerzvoll gewesen. Weil, wie gesagt, es waren Kinder auch noch da gewesen, denen das auch zumuten. Das hat immer bei mir grosse Fragezeichen ausgelöst. Kann ich das? Darf ich das? Es ist einfach eine Spannung, ein Spannungsfeld, das man hier betritt, das fast nicht zum Aushalten ist.
Nicht ganz unwesentlich für die ungeheure innere Anspannung, das innere Hin und Her, ist die Aussenwelt, die Gesellschaft gewesen. Die Bilder, die Moralvorstellungen von unserer Gesellschaft, sagt Eva Meier.
Ich habe meinen Mann sehr gerne gehabt, war verliebt, als ich ihn kennengelernt habe. Und eben das dann zu verlassen, ohne triftige Gründe, und triftige Gründe meine ich jetzt von der Gesellschaft, so leicht anerkannte Gründe. Ich habe keinen Freund gehabt, außer eheliche Beziehung. Mein Mann glaube ich auch nicht. Denn das wäre etwas, was man gut hat können erzählen, den Leuten, das begriffen die Leute. Aber wenn man einfach so diffus sagt, wir haben uns nichts mehr zu sagen, das ist sehr schwierig. Da wird man auch schnell so als oberflächlich eingestuft. Das dann auch auszuhalten und sagen, ja, das ist jetzt so, das ist schwierig.
Sie haben gesagt, auch Gründe sind so schwierig zu nennen gewesen, denn für die unter Leuten offenbar ist es wichtig, dass wenn man geht oder wenn man Abschied nimmt, dass man dann auch einen Grund hat vor sich selber. Was ist denn Ihr Grund gewesen? Sie haben ja einen Grund gehabt, um zu gehen.
Es ist äußerlich, hat alles mehr oder weniger gestimmt. Also ganz schweizerisch gut, Haus, Auto, Garten, ja, es ist alles da gewesen. Innerlich haben wir uns in zwei verschiedenen Welten bewegt. Mein damaliger Mann hat mit meinen Welten gar nichts anfangen. Hat das auch geäussert, auch vor den Kindern, hat das auch klein gemacht. Ich meinte, ich habe immer wieder mit verschiedenen Themen versucht, aber eigentlich, was von mir gekommen ist, das ist einfach runtergemacht worden, ins Lächerliche gezogen. Unter dem habe ich sehr gelitten. Ich konnte das nicht einfach wegstecken. Und ich habe dann auch angefangen zu somatisieren. Also ich bin wirklich krank geworden. Ich hatte hohen Blutdruck, ich hatte Reizdarm. Und am Schluss noch einen Gehörsturz. Ich war kaputt gewesen, ich war eine kranke Frau. Das hat man mir äußerlich nicht angesehen. Ich habe wunderbar funktioniert. Aber innerlich bin ich langsam zugrund gegangen.
15 lange Jahre ist sie innerlich langsam abgestorben, ist ihr es nicht gelungen, sich zu trennen, so dass sie wieder Luft zum Schnaufen bekommt. Wie kann es sein, dass Abschied nehmen so lange dauert?
Heutzutage ist das schwierig im Nachhinein, das mir in Wort zu kleiden, warum ich so lange zugewartet habe.
Haben Sie denn noch Erwartungen gehabt, also die Erwartung, dass es wieder anders wird?
Auf alle Fälle. Also ich war immer in guter Hoffnung gewesen. Irgendwie kommt das besser. Ich bin auch in Gesprächstherapie gegangen. Ich habe auch eine mehrjährige Therapie gemacht. Ich habe auch meinen Mann immer wieder gebeten, versuchen es immerhin, dass wir zusammen gehen. Aber das ist alles einfach abgeblockt worden. Und bis ich dann einfach gemerkt habe, die ist ja schon lange gar keine Ehe mehr. Und für Kinder ist das auch ganz grässlich, was ich denen da vorlebe. Und als ich das begriffen habe, dann habe ich gewusst, so, und jetzt ist genug und jetzt reiche ich die Trennung ein.
Dann war die grosse Erleichterung da gewesen.
Nein, ich kann nicht sagen, also dann habe ich den Schritt gemacht und dann bin ich erlöst gewesen. Ich bin vom Haus ausgezogen. Die Kinder sind beim Mann geblieben im Haus. Nicht, weil sie haben nicht wollen zu mir, sondern sie haben gesagt, wir sind jetzt einfach so und so lange in dem Haus, haben da unsere Zimmer, es gefällt uns. Also bin ich dann vom Haus in die Wohnung. Und das ist natürlich ein rechter Abschied, wenn man so von Familie und dann plötzlich allein in einer Wohnung ist, das ist sehr schwierig gewesen.
Wie haben Sie das eingebaut jetzt in Ihre persönliche Lebensgeschichte, Abschied?
Es ist schon auch ein Teil vom roten Faden, der mich begleitet, mein Leben begleitet. Ich habe schon relativ ganz früh mehr oder weniger Abschied nehmen von meiner Mutter. Sie hat mich nicht bei sich haben und ich bin dann bei Adoptiveltern aufgewachsen. Und ich denke, das ist natürlich auch etwas, was einem immer nachgeht. Und ich hatte sehr liebe Adoptiveltern gehabt. Aber es war ein Abschied von etwas ganz Ureigenem.
Heute ist Eva Meier überzeugt, dass der frühe Abschied von ihrer Mutter ein Grund mehr war, warum sie so lange an der Beziehung mit ihrem Mann festgehalten hat. Sie hat den Traum von der eigenen Familie, was sie sich so fest gewünscht hat, nicht loslassen. Darum hat sie so lange versucht, die Beziehung zum Mann aufrechtzuerhalten. Wo sie dann aber ausgezogen ist, hat sie ihn schnell loslassen. Nicht loslassen, aber hat sie das Idealbild von einem Zuhause mit einer intakten Familie. Das Platzen von diesem Traum macht sie auch heute noch traurig. So traurig, als ihr während dem Gespräch die Tränen kommen. Bereuen tut die 55-jährige Frau ihren Abschied aber keine Sekunde. Und sie zählt auf, wie der Abschied ihr Leben verändert hat.
Natürlich eine grosse Selbstständigkeit, Selbstbestimmen. Also ich weiss, das klingt jetzt sehr egoistisch, ist es vielleicht auch. Aber es ist mit viel Lebensfreude verbunden, auch manchmal Lebensunsicherheiten. Ja, es ist einfach viel reicher geworden, das Leben. Und das schönste Geschenk ist natürlich ein tolles, gutes Verhältnis mit den Kindern. Also das gibt immer wieder auch Reibereien, natürlich Fragen, und das wird auch immer wieder kommen. Aber wir haben es schön miteinander. Und vielleicht ahnen wir vielleicht sogar mit dem grossen Abschied im besten Fall können zeigen. Also mutig, mutig. Es kommt dann auch wieder etwas Neues. Es kann etwas Neues entstehen.
Aus jedem Abschied kann etwas Neues entstehen. Denn was Abschied nehmen angeht, da gibt es eine goldige Regel. Beachtet man die nicht, entsteht eben nichts Neues. Und die Regel heisst, sich selber klar machen, dass das, was man wollte, sei es die Beziehung zu einem Menschen, eine Vorstellung oder ein Bild von sich selber, nicht mehr existiert. Erst dann kann man loslassen. Dann fängt der Trauerprozess an. Genau das erklärt, warum Eva Meier am Anfang alles andere als glücklich war, was sie sich von ihrem Ex-Mann befreit hat. Die Trauer nämlich, als ihr Traum von der Familie gescheitert ist. Der Psychologe Hans-Jörg Zneu.
Ich denke, das Wichtigste ist einfach, den Verlust zu konfrontieren, im Sinne von sich selber bewusst zu machen, da ist jetzt jemand nicht mehr da. Sei das bei einer Scheidung, sei das bei einer Trennung, beim Abschied oder eben im schlimmsten Fall beim Tod von einer nahestehenden Person, dass man sich das vergegenwärtigt. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Theorien eigentlich auch vom richtig Trauer im Sinn von zuerst kommt das und dann kommt das und am Schluss kommt noch das. Ich glaube, das ist etwas, was man für sich selber vielleicht kann so wahrnehmen kann. Im Nachhinein ist es auch noch oft einfacher, wenn man kann sagen, ja, am Anfang bin ich total geschockt gewesen und mit der Zeit habe ich können den Verlust realisieren und den habe ich können verarbeiten. Das ist ja oft so im Nachhinein, dass man das so sieht, aber dass man jetzt jemandem würde sagen, ja, nein, du Trauer ist nicht richtig, da müssen jetzt mehr Emotionen reinkommen oder so. All diese Haltungen sind grundsätzlich falsch.
Es gibt also kein Patentrezept, wie man möglichst schmerzlos Abschied nehmen kann. Jeder geht anders mit Abschied und der Trauer um. Wie sich eine junge Frau von ihrem Traumjob verabschiedet hat, gerade nach Reese's und Just Let Go. Jetzt wird es richtig anstrengend. Überlegt euch mal, von was ihr euch während eurem Leben eigentlich schon alles verabschiedet habt. Eben, alle Abschiede zusammenkriegen, ein aussichtsloses Unterfangen. Millionenfach nehmen wir Abschied. Grosse und kleine Abschiede, gewisse passieren heimlich. Man merkt erst, was man verloren hat, wenn es nicht mehr da ist. Und dann gibt es die Abschiede, die richtig reinhauen. Weil es loslassen so weh macht. Wo man meint, man krepiert fast dran. Das ist unangenehm. Darüber redet man nicht gern, weil irgendwie geht es ja immer weiter. Inputs bleibt für heute aber einmal stehen und schaut sich die Mechanik vom Abschiednehmen genauer an. Wir treffen Claudia Kaufmann. Sie ist 34 Jahre alt, dunkelblonde Haare umrahmen ein offenes Gesicht. Ihre Augen schauen einem genauer an, während sie erzählt. Sie ist Mutter von zwei kleinen Kindern und nichts in ihrem Gesicht verrotet, als sie sich vor rund 10 Jahren von ihrem grossen Lebenstraum, ihrem Traumjob von der Primarlehrerin, hat verabschieden musste.
Das war von Anfang an mein Traumjob. Ich bin von dem ausgegangen, oder man hat es gar nicht, oder ich habe es nicht hinterfragt. Es war wie klar gewesen, ich glaube, aus mir, weiß nicht, als Kind raus, eine riesige Begeisterung für die Schule und fürs Lernen und für sie mit vielen Leuten zusammen. Und aus dem raus dann der Wunsch, Lehrerin zu werden. Das war klar gewesen. Habe ich nie hinterfragt. Es war in dem Sinne auch stimmig gewesen, ja.
Was haben Sie verbunden mit diesem Traum?
Es war die Vorstellung gewesen von können, in erster Linie mit Kindern natürlich, viel bewirken. Also Kinder anregen in ihrem Denken, in ihrem Tun. Kinder begleiten, entsprechend Familie zu begleiten. Das war für mich der Traum gewesen. Also können in dem ihnen auch führen, Ideen reinzugeben und zu organisieren auch. So eine sehr lebendige Art können zu arbeiten, auch verantwortlich zu sein für den Weg, den man dort initiiert. Das war für mich schon ein Traum gewesen, also ein Traumjob, ja, yeah, in der Vorstellung.
Der Traum hat sie die ganze Schulzeit durchgedreht. Sie sind förmlich durch die Schulzeit durchgeflogen, erzählt Claudia Kaufmann. Andere waren neidisch auf ihre Klarheit, als sie immer gewusst hat, was sie wollte. Dann aber, als sie endlich vor der Schulklasse gestanden ist, ist die Seifenblotter vom Traumjob schnell geplatzt.
Zu merken, dass viel, viel mehr dazu gehört, als was ich als Rüstzeug mitbekommen habe. Und zu merken, dass das so viel erfordert, was ich damals gar nicht aufbringen konnte. Und auch zu merken, es übersteigt gewisse Vorstellungen von dem, was ich überhaupt machen mag.
Was ist denn das gewesen, also was Sie das Gefühl haben, Sie können das auch in der Realität gar nicht umsetzen, was man eigentlich sollte, um dass eben das Traumbild realisiert werden?
Zentral ist für mich, dass ich dort erst wirklich im Arbeiten mit den Kindern damals dort realisiert habe, dass ich viel mehr wahrnehme, dass man mit so viel konfrontiert ist als Lehrerin, menschlichem auch, wo man nur wahrnehmen kann und einfach ein Stück muss lassen. Und das ist für mich langfristig ganz, ganz unbefriedigend gewesen, weil ich gemerkt habe, ich nehme zwar das alles wahr, darf rein aus dem Schulsystem raus, aber mit dem gar nicht anfangen. Ich kann es nur notieren oder melden. Das ist für mich langfristig das Schlimmste gewesen. Jetzt merke ich, ich bin wie abgeschnitten. Ich muss mich zurücknehmen in dem, was ich eigentlich noch finde, was notwendig wäre. Aber das nicht können, weil das auch nicht Aufgabe wäre, als Lehrerin gewisse Sachen zu initiieren.
Können Sie ein Beispiel geben für das?
Das Beispiel von einem Kind in der Klasse zu haben, die grösste Not hat daheim. Also wenn man klar sieht, es ist ganz, ganz viel am Laufen, das Kind grosse Unterstützung braucht oder die ganze Familie. Und da wird dann zu merken, dass wir als Schule oder dass wir einfach nur können weitermelden können. Und das Kind müssen halt einfach durchziehen, irgendwie durchbäppeln, dass es gleich sich entfalten kann. Aber dass insgesamt man selber dann ganz wenig bewirken kann. Weil die Probleme hinter dem Kind riesig sind und man da selber nichts mehr machen kann.
Die Traumvorstellung, von wirklich etwas bewirken können, ist im Lehrerinnenalltag zerplatzt. Claudia Kaufmann hat sich ohnmächtig gefühlt, weil sie eine Idealvorstellung hatte, die sie in der Realität nicht umsetzen konnte. Der Alltag sei für sie darum unbefriedigend geworden. Claudia Kaufmann erinnert sich.
Damals war es ein riesiger Abtauchen in «Was habe ich überhaupt für Vorstellungen? Welches Bild habe ich von mir?» Ich musste das total revidieren, dass ich eben nicht auf die geborene Primarlehrerin bin, sondern eine, die noch anders will und noch weiter herumschauen will.
Das heisst, Sie haben sich dann auch, wo die Blutung vom Traumjob platzt ist, müssen von dem Selbstbild, das Sie hatten, verabschieden.
Das, sage ich jetzt im Nachhinein, war die grösste Arbeit, die ich dann leisten musste, nach dem Realisieren von, das ist es nicht oder das ist es nicht nur. Dann habe ich vor allem das müssen überprüfen. Wie gehe ich weiter? Von was gehe ich aus? Was kann ich? Was will ich im Leben beruflich? Das musste ich total revidieren. Und dann eine grosse Suche hat dann angefangen. In welche Richtung soll ich denn? Ist es jetzt nur die Stelle? Geht es nur um diesen Moment, an diesem Ort? Oder geht es um grundsätzlich? Das war eine grosse, intensive Zeit. Eine sehr schwierige Zeit. Weil wahrscheinlich erst dann ganz vieles in mir überprüft worden ist, was ich vorher eben nicht zur Frage gestellt habe. Ich glaube, das ist der Traum oder die Blutung, die dann auch geplatzt ist, auf eine schmerzvolle Art und Weise.
Wie haben Sie denn konkret das Vakuum gefüllt? Wie sind Sie da vorgegangen?
Der erste Teil ist dann einfach Verzweiflung zu merken, was mache ich? Irgendwie etwas zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Wie gehe ich weiter? Mit grossen Fragezeichen und Lehre. Bis sich dann eben das wieder fühlt. Und ich glaube, die Lehre hat es wie gebraucht. Und dann das Herausfinden hat vor allem, also herausfinden, wie es weitergehen soll, hat vor allem einfach auch Zeit gebraucht.
Zeit, um umzuschauen, um nachzudenken, um überprüfen, um neue Sachen abschätzen. Ja, nach so ein, zwei Jahren Klärung ist dann eben wunderbar geworden mit dem Studium und der grosse Wechsel hat dann stattgefunden.
Der grosse Wechsel zum Studium von der Naturheilkunde. Die ehemalige Primarlehrerin hat dann noch eine eigene Praxis von Naturheilkunde aufgemacht, eine Tochter bekommen und vor ein paar Wochen einen Sohn geboren. Nach der Babypause will sie wieder 40% Teilzeit arbeiten, und zwar als Primarlehrerin.
Aus verschiedensten Gründen ist es jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ein wunderbarer Beruf zu haben. Schön kann ich auf den Traum zurückgreifen. Teilzeit unterrichte ich wieder. Weil es einfach weiterhin eine gute Möglichkeit ist, um auch in eine Anstellung zu kommen, um Geld zu verdienen, um gleich noch ein bisschen dran zu sein als Beruf. Und es ist unbestritten ein wunderbarer Beruf, um Familie und das berufliche Arbeiten zu vereinen. Das ist im Moment ideal.
Die Erwartungen am Beruf aber, die sind jetzt andere als vorher. Sie sind realistischer und jetzt, wo die junge Mutter eine eigene Familie hat, hat sich auch ihren Fokus verschoben. So, als sie sogar froh ist über ihren Platz, den Traumjob. Durch ihre Neuorientierung hat sie ein versöhnliches Wiedersehen mit dem Platz, den Traumjob gegeben. Sie sagt, sie habe nur so viel über sich selber herausgefunden, ist im Nachhinein also froh über diesen Verlust. Und sagt sie zum Abschluss, sie habe auch einiges über die Gesellschaft herausgefunden, und zwar durch die Reaktionen von Aussenstehenden. Reaktionen auf den Abschied von ihrem sogenannten Traumjob. Abschiedsprozess lösen auch im Umfeld immer Reaktionen aus. Irritationen. Beim Abschied geht es um Grundsätzliches. Die grossen Fragen vom Leben eben. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Fragen, die man gerne auch verdrängt und die aufbrechen, wenn nebendran jemand in einem Abschiedsprozess steckt.
Da haben viele Leute mitgeteilt, dass sie das Stück Mut bewundern und selber konfrontiert sind mit ihrem eigenen, was sie vielleicht nicht getraut haben, loszulassen aus verschiedenen Gründen. Es kommt mir eine Begegnung in den Sinn, wo wirklich heulend eine Frau realisiert hat, dass sie eigentlich auch hat, schon längst wollen, einen Schritt weitergehen im Beruf und sich das nicht getraut hat. Und seit 20 Jahren das eigentlich in sich hat, dass da noch etwas schlummert, was sie eigentlich einfach mitträgt und schon längst eigentlich sich hat verabschieden wollen. Das hat mich erstaunt oder hat mich in meinem persönlichen bestärkt, sagen, es ist schon recht, etwas über den Haufen zu werfen und weiterzugehen.
Tatsache, dass jetzt sehr Erfahrung gemacht haben, dass es offenbar viele Leute nicht machen, obwohl sie gerne würden. Mhm. Gerade bei der Arbeit auch. Woran denken Sie, liegt das?
Ich glaube, es hat wahrscheinlich so zwei Seiten. Das eine ist die Angst vor dem, wie soll ich denn weitergehen, was ist es denn? Und ich behaupte, für viele Menschen hat es auch einen ganzen wirtschaftlich-finanziellen Teil, wo man sich nicht daraus getraut. Was auch legitim ist zur heutigen Zeit, sich das gut zu überlegen. Aber sie hindert es zu oft daran, wirklich ein Stück Mut zu entwickeln.
Mut, was in jedem Fall brauche für einen freiwilligen Abschied, sagt die Frau, die sich von ihrem Traumberuf verabschiedet hat. Als nächstes treffen wir eine Frau, die sich auch heute nochmal für den gleichen Beruf wie vor 40 Jahren würde entscheiden. Die sich aber wegen ihrem Alter so langsam noch in Snow von ihrem Idealberuf muss verabschieden. Unfreiwillig gewissermaßen. Als Historikerin mit Spezialgebiet Geschlechterforschung sei sie aber auch nach der Pensionierung in einer privilegierten Situation, sagt die 66-jährige Regina Wecko. Sie gibt zwar keine Vorlesungen mehr, betreut aber immer noch Studenten und ist aktiv in wissenschaftlichen Gremien. Der Moment, wo sie vor ein bisschen mehr als einem Jahr ihre Abschiedsvorlesung gehalten hat, war für sie darum nicht schmerzvoll gewesen.
Ich denke, das ist insofern ein Privileg, als man das, was man kann, noch nach dieser Phase, also nach dieser Pensionierung einbringen kann. Ich denke, dass es schade ist, wenn Kenntnisse von Menschen mit dem Alter 65 einfach nicht mehr abgeholt werden. Das dünkt mich genauso schade, wie wenn Jugendliche keinen Beruf können lehren. Also irgendwie denke ich einmal, ist das etwas, wo wichtig ist, dass man teilhat und dass man mit den Sachen, die man kann oder die man noch kann, auch ein Adressat oder eine Adressatin hat. Und das ist, das denke ich, ist das Privileg, das wir haben, dass man nach wie vor noch gefragt ist.
Dass man sich wie nie ganz muss verabschieden, bis man dann sich wirklich, wie wir alle uns von der Weltbühne verabschieden.
Ja, das kommt natürlich darauf an, wie gesund dass man das erlebt. Und zwar physisch und psychisch gesund. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr grosse Unterschiede. Ich hoffe einfach, dass ich merke, wenn es nicht mehr geht. Das kann ja auch sehr peinlich sein. Die meinen, es geht immer noch und es eigentlich schon nicht mehr geht. Also das ist so etwas, da hoffe ich einfach auf mein Umfeld, dass mir das deutlich genug gesagt wird. Also ich frage auch noch.
Was fragen Sie?
Ich frage auch noch, ob es gut ist, wenn ich in bestimmten Gremien noch drin bin. Ob es nicht besser wäre, für so etwas jemanden zu nehmen, der jünger ist. Das sind Fragen, die muss man explizit stellen.
Also Sie sind eine Frau, die regelmäßig fragt, in Gremien muss ich mich verabschieden, ist es noch richtig, dass ich da bin?
Ja. Wie lange ist das gut, nach der Emeritierung das noch zu machen? Einerseits hat man vielleicht mehr Kapazität, das stimmt schon. Andererseits gibt es einen Zeitpunkt, wo ich das glaube, finde, wo das nicht mehr gut ist. Weil man nicht mehr in diesem Wissenschaftsbetrieb so eingespannt ist.
Geht Regina Wecker denn davon aus, dass die Antworten auf ihre Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für einen Abschied ehrlich beantwortet werden?
Nein, ich denke, die Antworten sind nicht immer ehrlich. Aber wenn man genau hört, dann merkt man es, glaube ich, schon.
Die Frage nach dem Zeitpunkt des Abschieds lässt sich also nicht so einfach delegieren. Und, sagt sie ehrlicherweise, ihr falle auch der langsame Abschied von der Wissenschaftswelt nicht einfach. Einerseits, weil sie merke, dass ihre Kräfte nicht endlos sind, dass sie nicht mehr alles machen kann. Auf der anderen Seite hat sie aber just in dem Moment, wo sie sich langsam zurückziehen sollte, das Gefühl, es brennt. Weil die Schere von Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Weil Regina Wecker den Eindruck hat, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie kommen zu kurz. In dem Moment sich verabschieden, das ist für sie schwierig. Sie findet, sie müsse sich jetzt erst recht für den sozialen Frieden einsetzen.
Wenn ich so das Gefühl habe, dass ich in meiner Lebensphase, in dem, wo ich noch zur Verfügung habe, an Kraft und an Zeit und an Energie nicht mehr möglich, dann ist das etwas anderes, als wenn ich sage, ja gut, also packen wir es an und machen wir es weiter und schauen, was daraus wird. Das, glaube ich, ist der Unterschied. Dass man nicht mehr so viel Zeit hat. Dass man nicht mehr sagen kann, ja nun, also das überleben wir auch noch. Wer weiß? Das finde ich durchaus eine schwierige Situation.
Das ist aber ganz konkret, denn, weil mit dem zunehmenden alterseigenen Ableben näher rückt auch.
Ja, dass man weiß, dass das nicht unendlich ist und dass man sich aber trotzdem im Sinne nicht vor dem Interesse daran, dass das banal gesagt, dass das gut läuft, verabschieden kann.
Wie sie mit dem Spannungsverhältnis vom Interesse an einer friedlichen Gesellschaft und der eigenen Kräfte, die schwächer werden soll, umgehen, weiss Regina Wecker nicht wirklich. Es gilt auszuhalten. Bitter aber werden sie davon nicht.
Die politischen Entwicklungen, die ich nicht schätze derzeit, das löst nicht Bitterkeit aus. Bitter wäre es vielleicht, wenn man allein mit dem wäre. Das könnte ich mir noch bitter vorstellen. Aber das ist ja nicht der Fall. Also die Sorge um die Gesellschaft, das ist ja nicht eine Frage von den Alten. Das ist eine sehr allgemeine Sorge.
Als man nicht allein ist, das Gefühl braucht es, für uns die, die Abschied mir nehmen, nicht bitter werden. Sie hat das Gefühl, dass auch andere da sind, die die Lücken füllen. Das Leben geht eben weiter. Das stimmt zwar, tönt aber extrem banal. Darum sagt man lieber nichts, wenn man weiss, dass jemand gerade mal Abschied nehmen ist gekämpft. Das ist schade, findet die Frau, die wir gerade als nächstes kennenlernen. Die Evelyn Küng, die Mutter von zwei kleinen Kindern, hat knall auf Fall ihren Mann verloren. Er hat voll Freude das neue Velo ausprobiert. Der Reifen ist geplatzt. Er ist frontal in einen Baum gefallen und tot gewesen. Massive Attack mit Better Things in der Input-Sommerserie zu den grossen Fragen zum Leben. Heute geht es ums grosse Loslassen.
Input.
Zu welchen gehören dir? Zu denen, die am Bahnhof noch stundenlang winken und einem vorher fast verdrückt haben? Oder zu denen, die kaum ein Wort rausbringen und sich blitzschnell auf dem Absatz umdrehen und davonhasten? Jetzt treffen wir eine Frau, die nicht gewusst hat, wo sie gesehen hat, wie ihr Mann an einem Samstagnachmittag freudestrahlend aufs nigelnagelneue Velo gestiegen ist, als das der letzte Moment ist, wo sie ihn noch mal sieht. Als aus einem kleinen, ganz normalen, alltäglichen Abschiedsmoment ein grosser, einschneidender Abschied wird. Vor 5 Jahren war das, wo die 36-jährige Evelyn Küng, Mutter von 2 kleinen Kindern, musste unfreiwillig von ihrem Mann Abschied nehmen. Der Mann ist nicht vom Training mit dem Velo heimgekommen, weil der Veloreifen ist geplatzt, der Mann ist frontal in einen Baum geprallt und gestorben. Die Evelyn Küng erinnert sich an den Moment, wo die Polizei die Todesnachricht überbracht hat.
Zusammengefallen ist die Welt irgendwie nicht. Ich habe das wie intuitiv geahnt oder gespürt in dem Moment. Und gut, ich hatte 2 kleine Kinder. Man stellt irgendwie dann einfach um, weil man kann ja nicht einfach zusammenbrechen. Das ist so irgendwie ja, wie in Watte gepackt in dem Moment. Also, es war mir auch voll bewusst gewesen, dort, ja, er kommt nicht mehr. Das ist jetzt definitiv, er kommt nicht mehr heim.
Die beiden kleinen Kinder haben ihre enorme Kraft gegeben, sagt die aufgestellte natürliche Frau. Denn natürlich war es schwierig gewesen, den unheimlich schmerzvollen, unfreiwilligen Abschied zu akzeptieren.
Klar kommt die Frage auf, gerade am Anfang, wieso ist das uns passiert und wieso ihm. Aber schlussendlich ist es auch eine Situation, wo ich muss sagen, das wünsche ich ja niemand anderem. Es ist ein Prozess über eine längere Zeit, bis man an den Punkt kommt. Es gibt heute noch Momente, wo ich das Gefühl habe, es stinkt mir und wieso ist das uns passiert. Aber man kann es nicht ändern. Das Leben ist einfach so. Also ich denke, einfach an dem Tag war halt sein Lebensbuch geschlossen, die letzte Zeit geschrieben. Und irgendwann muss man es einfach akzeptieren.
Geholfen für das Akzeptieren, für das Abschied nehmen, hat auch der Austausch in einer Selbsthilfegruppe mit anderen jungen Witwen und Witwern. In den vielen Gesprächen haben sie es geschafft, den Verlust in ihre Lebensgeschichte zu integrieren.
Ich habe ihn in Erinnerung, wie er in einem Moment glücklich war. Also wir waren so halt auf einem Höhepunkt von einer Familie mit 2 kleinen Kindern und hat das jetzt irgendwie im Herzen inne. Und ich glaube, wenn ich ihn jetzt durch eine Krankheit verloren hätte oder durch etwas, das ich hätte müssen, mit anschauen musste, wie er auch damit hätte müssen umgehen, dass er jetzt quasi die Welt muss verlassen. Ich glaube, das wäre viel schwieriger gewesen für mich. Und ich denke auch, so die Phase, wenn man in einer Krankheit einen Menschen begleitet, die braucht schon derart viel Kraft, dass dann nachher das dann wie auch fehlt.
Durch den ungeheuer plötzlichen Tod haben sie alle Kraft für die Trauerarbeit einsetzen können. Trauerarbeit heisst für Evelyn Küng, ein lebendiges Andenken bewahren und trotzdem können akzeptieren, dass ihr Mann tot ist.
Also ich am Anfang bin ich sicher hin und wieder an seine Unfallstelle gegangen, wo ich das einfach gebraucht habe, dass ich auch mal eine halbe Stunde einfach dort allein gehockt bin, meine Gedanken nachgegangen bin. Vielmehr auch natürlich an damals noch an sein Grab gegangen. Heute brauche ich das nicht mehr so wie dort. Ich habe einfach versucht, ein bisschen nach meinem Bauchgefühl zu gehen. Wo bin ich ihm jetzt am nächsten? Was brauche ich? Ja, und so Moment, das gibt's heute noch, aber nicht irgendwie jetzt spezifisch wiederkehrende Ritual. Das habe ich jetzt eigentlich nicht.
Seit kurzem hat Evelyn Küng wieder eine Beziehung. Abgeschlossen, aber sei die Trauer nicht. Die gehöre zu ihr.
Für mich ist jetzt ganz wichtig, einfach auch zu wissen, dass das ein Moment ist, wo mich das Leben lang wird begleiten. Also die Trauer, das ist wichtig, dass man es nicht negativ anschaut. Ich glaube auch, wenn ich einmal 80 bin, wenn ich so alt werde, werde ich noch Momente haben, wo ich ihn werde vermissen, wo mir einmal werden Tränen kommen, weil irgendeine Situation kommt, wo mich halt an ihn erinnert. Das soll aber, darf auch so sein, denke ich.
Weil sie ihn immer noch vermisst und gleichzeitig ungeheuer dankbar ist für die gemeinsame Zeit. Sie sagt, sie sei gelassener geworden seit dem Schicksalsschlag, würde sich weniger wegen Kleinigkeiten aufregen, dafür mehr über Kleinigkeiten freuen. Diesen Abschied hat sie auf jeden Fall geprägt.
Es ist schwierig zu sagen, wie prägt es mich. Der Tod ist nicht mehr so abstrakt wie vorher, sagen wir es so.
Also sind Ihnen jetzt bewusster Leute verabschiedet?
Mhm.
Wie machen Sie das?
Man umarmt sich, man lässt eine gewisse Nähe zu. Man zeigt auch mehr. Also ich finde es noch ganz wichtig, dass man die Gefühle auch zeigen kann, zeigen darf. Ja.
Abschied nehmen ist schwierig, grundsätzlich. Auch für die, die dabei sind, wenn jemand anders Abschied muss nehmen. Ihr kennt es, man ist überfordert. Weiss nicht, soll man eine Karte schreiben, Blumen schicken oder vielleicht doch anrufen, weil das Ganze wäre ja sonst zu unpersönlich. Am Ende ist man so verunsichert, dass man gar nichts macht. Und genau das ist das Schlimmste. Evelyn Küng wünscht sich, dass die Gesellschaft grundsätzlich weniger Hemmungen hat gegenüber Menschen, die man Abschied nehmen. Dass man weniger Angst vor Gefühlen wie Trauer hat.
Das finde ich schade, dass man immer noch so die Hemmungen einfach hat. Wie gehe ich damit um? Ja, was sage ich denn, wenn mir das jemand erzählt? Und ja, man verdrängt es halt. Ich meine, es ist klar, ich denke heute auch nicht tagtäglich an Tod oder habe jetzt irgendwie extreme Ängste. Gleichwohl, man soll es nicht verdrängen, wie ein Haufen andere Sachen auch nicht. Man darf nicht Angst haben, auf die Trauernden zuzugehen. Sondern es braucht eigentlich nicht einmal ein Wort, sondern einfach das Gespüren, dass man da ist. Ich begriff, dass ein Haufen natürlich sich dann auch machtlos fühlen in dieser Situation, wenn sie jemanden kennen, der so etwas erlebt. Das darf man auch sein. Wichtig, denke ich, ist einfach eben, dass man da ist. Ich glaube, später ist es so ein bisschen, man darf nicht Angst haben, immer wieder auf die Menschen zuzugehen. Auch wenn einmal ein halbes Jahr vorbeigegangen ist.
Das heisst aber nochmal ganz klar, dass es eben ein Prozess ist und dass er in dem Sinn nie 100% abgeschlossen auch quasi.
Das denke ich, ja. Es ist so schwierig, man kann nicht sagen, so nach einem Jahr ist die Trauer abgeschlossen. Sondern es begleitet einem eigentlich immer wieder einmal. Und ich denke, es begleitet auch ganz stark Kind immer wieder. Auch das Leben lang. Und ich finde, das darf so sein.
Das darf so sein. Wenn man sich verabschiedet, wenn man mit der Trauer umgeht, dafür gibt es kein Rezept. Das sagt ein, der viele Trauerbegleitungen gemacht hat. Der Psychologe Hans-Jörg Zneu. Der Prozess vom Trauern, also der Prozess vom Abschiednehmen, ist extrem individuell. Eine Faustregel aber, die gibt es. Und zwar für die Art und Weise der Trauer. Männer und Frauen gehen nämlich ganz anders mit der Trauer, die jeden Abschied begleitet, um.
Männer, die sich eher mal ablenken, auch in der Trauer oder im Abschied, dass sie eher mal versuchen, mehr zu arbeiten oder wenn es schlecht geht, sich auch zu betäuben, beispielsweise mit Alkohol oder so. Und Frauen machen mehr miteinander reden, die versuchen, sich mehr Unterstützung zu holen bei anderen Leuten.
Frauen reden, wenn sie traurig sind. Die Männer verschanzen sich. Was voll nach Klischee klingt, ist offenbar Realität. Und so erstaunt es kaum, als in dieser Sendung Frauen von ihrem Umgang mit dem Abschied erzählen. Daraus abzuleiten, dass es den Männern grundsätzlich einfacher fällt, sich zu verabschieden, sei aber ein Trugschluss, weiss der Hans-Jürg Zneu.
Es ist eher so, dass bei Männern einem gewissen Alter, 50, 60-Jährige, wenn die ihre Partnerin verlieren, dass die eher gefährdet sind, zum Beispiel sich zu suizidieren oder sonst irgendwie Depression machen, scheint der Frau ein bisschen einfacher zu gehen in diesem Alter, also was man bis jetzt weiss. Was man manchmal auch noch beobachten kann, ist, dass Frauen mehr rennen. Das ist aber nicht ein Zeichen, dass sie jetzt irgendwie tiefer trauern, sondern es ist einfach ein Zeichen, dass sie eher dazu neigen, eher mehr Flüssigkeit zu produzieren und nicht unbedingt, dass sie mehr oder emotionaler trauern.
Wie man trauert, spielt keine Rolle. Was man trauert aber, ist absolut notwendig. Man muss bis in jede Phase von seinem Körper wissen und spüren, dass der geliebte Mensch gestorben ist. Zentrale Bausteine von diesem Trauerprozess sind gewisse Trauerrituale, die helfen, den Tod zu vergegenwärtigen. Klassisch das kirchliche Bestattungsritual mit anschliessendem Leichenmöhle.
Es ist schon typisch, dass ein Tod immer soziale Zusammenkunft der Überlebenden also von den Angehörigen und weiteren Freunden und so, also von dem sozialen Netz eigentlich bedeutet. Das heisst, so ein Abschied ist oder Anlass, das soziale Netz zu verstärken.
Das Abschiedsritual in der Kirche aber bringt für viele Trauernde nicht mehr die gewünschte Wirkung, weil sie sich in der Kirche fremd fühlen. Die alten traditionellen Rituale können unseren Schmerz also immer weniger auffangen. Darum boomen die Angebote der Abschieds- und Trauerseminare. Darum und auch, weil immer mehr Menschen kein soziales Netz mehr haben, das sie wirklich trägt.
Das ist natürlich eine Schwierigkeit unserer Gesellschaft heute, dass wir viele vereinzelte Individuen haben, dass das unter Umständen sehr schwierig wird für Einzelne, nachher so ein soziales Netz, sogar wenn es plötzlich zusammenkommt, aus allen Ecken der Welt zusammenströmt, dass man das als Erleichterung wahrnimmt oder dass man irgendwie das Gefühl bekommt, aha, das Leben geht weiter, das soziale Netz dreht mich, sondern das ist irgendwie etwas, was außerhalb stattfindet und wo nicht mehr so richtig stimmt. Und da kann es unter Umständen sinnvoll sein, wenn man irgendwie Ritual findet, wie zum Beispiel einen Brief an Verstorbenen noch einmal schreiben oder so, oder halt irgendwie Ballonladler steigen. Das ist vor allem für Kinder oder so, ist das, kann das sehr nützlich sein, dass man so ein bisschen einfachere Formen findet, die den Abschied irgendwo symbolisieren oder so. Und ich glaube, der Symbolisierungsakt braucht es, ja, um den Abschied zu vergegenwärtigen.
Dann findet der Symbolisierungsakt nicht statt. Dann läuft man Gefahr, was man mit Geistern weiterlebt.
Man versucht, sich wie eine Art wie selber darüber hinwegzutäuschen, dass der Verlust stattgefunden hat. Und das kann mit verschiedenen fantastischen Vorstellungen, wie zum Beispiel, die Person ist nicht wirklich gestorben, die lebt irgendwie noch, die ist nur verschwunden, die kommt dann schon mal wieder vor, oder sie lebt in einem anderen Zustand, aber ich kann möglicherweise Kontakt aufnehmen wieder mit ihr. Also so Vorstellungen, die durchaus so religiös geprägt sein können, die aber eigentlich nicht dazu dienen, der Tod oder den Verlust wirklich wahrzunehmen, sondern sich irgendwie wie darüber hinwegzusetzen, über den Verlust. Solche Verarbeitungsprozesse sind oft problematisch und können verhindern, dass man ja, in seinem eigenen Leben weitergeht.
Wirklich Abschied nehmen, um weitergehen können. Diese Herausforderung ist fast noch grösser, wenn der Mensch, von dem man sich verabschieden muss, noch lebt.
Das kann schwieriger sein, weil es vermischt sich etwas mit Erwartungen noch. Wenn noch Erwartungen da sind, sei es positive oder negative an jemanden, dann ist die Person nicht endgültig weg. Und solange sie nicht endgültig weg ist, kann das unter Umständen verhindern, dass ich selber weitergehe in meinem Weg. Oder angenommen werde, ganz plötzlich verlassen, dann erzeugt das natürlich eine unglaubliche Verbitterung, eine Art ein Schlag ins Gesicht, wo man nachher sehr persönlich kann nehmen und so einen Zyklus von Selbstabwertung, Hoffnungslosigkeit und dann gleich irgendwo noch das Gefühl, ja, dass die Person existiert. Ja, ich könnte es ja vielleicht gleich nochmal versuchen und vielleicht kommt die andere Person ja zur Vernunft und kommt dann wieder zurück und so. Also das verhindert, dass ich wirklich Abschied kann nehmen.
Weil man eben nicht wirklich traut, weil irgendwo noch Hoffnung umeinander ist. Vielleicht würde es grundsätzlich helfen, sagt der Psychologe Hans-Jürg Znoi, wenn man die Trauer nicht derart negativ anschauen würde.
Biologisch gesehen trauern wir deswegen, weil wir eben die Fähigkeit haben, mit anderen ganz enge Beziehungen einzugehen, die eben über lange Zeit hinweg und über Trennungen hinweg andauern. Und das ist eigentlich von dort her, dass wir uns traurig fühlen, weil etwas nicht tatsächlich endgültig vorbei ist. Das ist eigentlich ein Effekt, den wir haben, weil wir die Fähigkeit haben, eben so gute Beziehungen, gute, lang andauernde Bindungen zu anderen einzugehen. Und das ist etwas, was oft ein bisschen vergessen geht.
Der grosse Abschiedsschmerz als Sinnbild von der Fähigkeit, sich auf andere Menschen einzulassen. Wie die von der Beziehung war, desto grösser sei der Abschiedsschmerz, sagt der Psychologe Hans-Jürg Znoi. So angeschaut, würden wir uns vielleicht weniger genieren zu trauern. So angeschaut, wäre der Verlust vielleicht ein bisschen einfacher zu ertragen. Er will nicht wie ein Pfarrer tönen, sagt der Psychologe ganz zum Schluss. Aber er hat in vielen Trauerbegleitungen gesehen, was in diesem Prozess vom Abschiednehmen auch Positives passieren
kann. Trauer kann sehr erfrischend daherkommen. Dass man merkt, dass man in dieser Trauer innen, dass man dort eben nicht alleine ist, dass man in dieser Verzweiflung plötzlich auch wieder Grund fast. Also es ist fast wie wenn man irgendwie in einen Strudel reinkommt und man hat das Gefühl, jetzt ertrinkt man und plötzlich hat man festen Grund unter dem Boden und kann sich von dem wieder abstoßen. Und ich denke, das ist etwas, was viele Trauernde erleben und merken, dass positive Gefühle im Sinne von ja, Freude, tief erlebte Zufriedenheit kann auslösen. Ich meine, das ist jetzt gar nicht esoterisch oder eine Religion gebunden, sondern einfach aus Erfahrung, dass man merkt, ich kann die Gefühle aushalten, ich kann das bewältigen, ich kann gar nicht unter, ich bin stark. Und die Erfahrung von dieser Stärke, mit dem umzugehen, das ist etwas sehr Positives.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.